Deutsches Reiseradio im Web, Ausgabe Nummer 17 mit Rüdiger Edelmann. In dieser Woche beginnt der Juli. Und Juli heißt für die USA auch, der höchste Feiertag des Landes kommt ins Blickfeld. 4. Juli, Unabhängigkeitstag, Independence Day. Wir reden hier nicht über die Filmschmonzette von Roland Emmerich und die Bedrohung durch Außerirdische, sondern beschäftigen uns ganz profan mit der amerikanischen Geschichte, wie man sie sich zugänglich machen kann und vor allem auch mit der Frage, was denn diesen Feiertag bei den Amerikanern heutzutage ausmacht. Da ist es wie mit Feiertagen bei uns, die meisten genießen den freien Tag und feiern. Der Unterschied zu uns besteht aber darin, dass vermutlich jeder Amerikaner und jedes Schulkind sagen kann, was es mit dem Independence Day auf sich hat. Das Nationalbewusstsein ist eben doch ein anderes. Also schauen wir doch heute ruhig auch mal auf die Dinge, die den 4. Juli denn ausmachen. Und bei allem Geschichtsbewusstsein, sagt Sarah aus Philadelphia, geht es vielen von uns um den freien Tag und das riesige Feuerwerk am Abend.
And then there's fireworks in the evening. Then we have a big old firework display right behind our Philadelphia Museum of Art.
We have beautiful, beautiful fireworks displays.
And then with the grand kickoff of the fireworks, which is usually about a 30-minute firework display, it's absolutely magnificent.
I like to light stuff on fire and make it go pop.
Und Feuerwerk gibt es nicht nur in Philadelphia oder New York, Washington, Chicago oder Seattle, sondern an über 14.000 Orten im ganzen Land und das schon seit 1777. Jeder feiert den Geburtstag der Vereinigten Staaten.
We are sailing to Philadelphia.
So hat es für viele angefangen im 17. Jahrhundert, als die Menschen begannen, in die neue Welt aufzubrechen. Rauf aufs Schiff, Segel setzen zum Ziel Amerika. Gerade in Pennsylvania an der Ostküste legten viele Schiffe an und so entstanden bald die ersten Siedlungen. Philadelphia ist eine von ihnen und die Metropole des heutigen Bundesstaats, benannt nach einem der ersten Siedler, William Penn, trug im Lauf der Jahrhunderte vieles zur amerikanischen Geschichte bei.
Tatsächlich war Philadelphia die erste Hauptstadt der USA. Hier wurde die Unabhängigkeitserklärung entworfen und unterschrieben, die Verfassung der USA geschrieben und ratifiziert. Hier beginnt unsere Geschichte. Und alle Gebäude, in denen das stattfand, die existieren noch.
Kaum ein Quadratmeter der Innenstadt, der nicht mit einem historischen Gebäude oder mit Erinnerungen an die Anfangsgeschichte der Vereinigten Staaten aufwarten kann. Und als Besucher sollte man auf jeden Fall eintauchen in die Geschichte der USA.
Am besten man beginnt im historischen Viertel. Philadelphia ist ja vielleicht die geschichtsträchtigste Stadt in der USA, unsere Geburtsstadt. Hier kann man die Freiheitsglocke sehen, das Unabhängigkeitsgebäude, das nationale Verfassungszentrum und all das in einem Umkreis von knapp 2 Quadratkilometern.
Diese Geschichte lässt sich übrigens auf angenehme Weise am Abend erkunden auf der Liberty Light Show Tour. Man wird zu Fuß an den historischen Höhepunkten vorbeigeführt und aus dem Kopfhörer erschließen sich einem machtvoll die Impressionen des Anfangs der USA.
I am not a Virginian, but an American.
Der Anfang. Der erste Präsident hieß George Washington. Das war 1789. Zu dieser Zeit waren es erst 13 Bundesstaaten und auf dem nordamerikanischen Kontinent tobten Vormachtskriege. Das Hin und Her endete schließlich im amerikanischen Bürgerkrieg zwischen 1861 und 65. Genau in dieser Zeit war Abraham Lincoln Präsident der USA. Lincoln war ein wichtiger Präsident. Das wird einem allenthalben vermittelt. Aber warum war er das?
Er war sehr wichtig. Er hat die Sklavenbefreiung durchgesetzt und er hat die USA durch den Bürgerkrieg gebracht. Da wäre ja das Land beinahe in 2 Teile gebrochen. Ihm ist es letztlich zu verdanken, dass wir eine Nation geblieben sind.
Die Geschichte der Vereinigten Staaten. Uns Europäern vermittelt sie sich nur schwer. Sie war von Anfang an geprägt durch den Kampf von Menschen für mehr Freiheit. Im Jahr 1789 war die US-Verfassung die demokratischste der Welt. Und begonnen hat alles am 4. Juli. Nun sind Verfassung und Wahlrecht auch schon etwas in die Jahre gekommen, aber es war für die damalige Zeit schon eine außerordentliche Leistung, wie die unterschiedlichsten Gruppen von Einwanderern ihren Staat schufen. Das ging natürlich nicht ohne Konflikte ab, aber es waren zu diesem Zeitpunkt alle Einwanderer aus Europa an diesem Prozess beteiligt. Viele Relikte der Geschichte haben sich bis heute gehalten, zum Beispiel die Art des Wählens durch Wahlmänner, damals die einzige Möglichkeit, halbwegs repräsentativ abzustimmen. In den einzelnen Staaten wurde gewählt, die daraus bestimmten Wahlmänner fuhren dann in die Hauptstadt nach der Erntezeit am Dienstag, nach dem ersten Montag im November, klingt umständlich, um gemäß ihres Staatswahlergebnisses den Präsidenten zu wählen. Damals völlig praktisch gedacht, heute eher ein Relikt, das seltsam anmutet. In dieser Zeit waren auch reichlich deutsche Einwanderer beteiligt, die aus den unterschiedlichsten Gründen im 18. und 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten. Ja, auch Deutsche waren damals im eigenen Land schon diskriminiert und entschlossen sich zur Flucht. Das sollte man angesichts der gegenwärtigen Flüchtlingsdiskussion nicht vergessen. Deutsche Einwanderer haben viel zur Entdeckung, Erschließung und Weiterentwicklung der Vereinigten Staaten beigetragen. Und die deutschen Wurzeln sind auch überall noch vorhanden. Man muss sie aber sehr gut suchen. Diese lebendige Geschichte wird jedem vermittelt, der die amerikanische Hauptstadt Washington besucht und den Weg ins German American Heritage Museum findet. Ein Museum, das sich der Dokumentation der deutschen Wurzeln in den Vereinigten Staaten verschrieben hat. Direktor ist Rüdiger Lenz. Der Journalist und ehemalige Korrespondent der Deutschen Welle in Washington hat sich schon während seiner Reporterzeit intensiv mit dem Thema beschäftigt. Da lag es nahe zu forschen und zu dokumentieren. Und die Gründe für die Auswanderung aus Deutschland sind so vielfältig, wie die Zeiten so unterschiedlich waren, sagt Lenz.
Im Grunde genommen zeigen wir einen Dreiklang auf. Die Gründe, die zur Auswanderung geführt haben, die Auswanderung an und für sich und das, was die Deutsch-Amerikaner heute noch ausmachen. Immerhin sind es fast 50 Millionen, 46 Millionen, um genau zu sein, die in der Volkszählung vom Jahr 2000 angegeben haben, dass sie deutschen Ursprungs sind.
Nicht gerade wenige. Aber wann und warum ist man denn überhaupt ausgewandert? Die Gründe sind, so Rüdiger Lenz, die gleichen, die auch heute noch in der Einwanderungsdiskussion hierzulande eine Rolle spielen. Dafür muss man aber großflächig kreuz und quer durch Amerika forschen.
Wir beschäftigen uns natürlich auch mit Philadelphia, wir beschäftigen uns mit Baltimore, den alten Einwanderungshäfen, wir beschäftigen uns mit den Mennoniten, die es heute noch als Amish People, als religiöse Gruppe gibt. Hier gibt es ja viele ursprüngliche. Es sind ja nicht nur die Deutschen, die ausgewandert sind, sondern es sind Deutsche im 19. Jahrhundert, die aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert sind, Deutsche im 17. und 18. Jahrhundert aus religiösen Gründen, die ganz unterschiedliche Entwicklungen hier in diesem Land genommen haben. Und diese sehr vielfältige, diese bunte Geschichte, diese erlebnisreiche Geschichte, die wollen wir hier in großformatigen Geschichtstafeln, in Bildern und in Dokumenten nacherzählen.
Der Zuspruch ist groß und es kommen nicht nur deutsche Touristen, sondern vielmehr die Amerikaner mit deutschen Wurzeln oder auch nur deutschen Tugenden, die einen maßgeblichen Einfluss im Land der damals noch unbegrenzten Möglichkeiten hatten.
Es ist die deutsche Arbeitsethik, das deutsche Handwerk, deutsche Publizisten, die hierhin ausgewandert sind und das amerikanische Zeitungswesen stark beeinflusst haben, um nur drei Aspekte zu nennen, die heute auch Amerika mit ausmachen.
Nun spricht man ja gerne über Amerika vom Melting Pot, der großen Suppenschüssel, in der die unterschiedlichen Einwanderer zur großen amerikanischen Nation zusammengeschmolzen sind. Umso erstaunlicher erscheint es deshalb, dass noch so viele Wurzeln lebendig geblieben sind. Ist die Geschichte vom Schmelztiegel schlicht ein Märchen? Rüdiger Lenz.
Man darf sich Amerika nicht völlig als nun den Schmelztiegel vorstellen, wo sich die Rassen völlig durchmischt haben. Das stimmt einfach nicht. In Amerika lebt man mehr nebeneinander als miteinander. Und insofern sind manche Viertel, ähnlich wie New York, stark voneinander abgegrenzt.
Eine Erkenntnis, die vielleicht auch uns in der Einwandererdiskussion helfen könnte. Es geht einfach nicht so schnell und keiner kann und will seine ursprüngliche Kultur so mir nichts, dir nichts aufgeben. Doch nach diesem kleinen Exkurs zurück zum 4. Juli und dem höchsten amerikanischen Feiertag. Es ist neben dem Weihnachtstag am 25. Dezember, dem 1. Januar und Thanksgiving der einzige Tag, an dem in den USA wirklich die Geschäfte flächendeckend geschlossen bleiben. Umso mehr freut man sich natürlich auf den freien Tag und veranstaltet eine ordentliche Party. Und da ist der Ami wie der Deutsche. Zur Party gehört irgendwie auch immer der Grill dazu.
It's all about the barbecue. You get together with friends and family, throw some hamburgers and hot dogs on the grill and just sit back and relax.
Sarah aus Philadelphia beschreibt das sehr spannend. Alles dreht sich ums Grillen. Man feiert und entspannt. Nun unterscheiden sich die Grillgewohnheiten nicht nur von der unsrigen, sondern auch innerhalb des Landes gibt es verschiedenste Grilltraditionen. Klar, im Vordergrund stehen meist Steaks und Hamburger. Die sind gewissermaßen die Bratwürste der USA. Aber im ländlichen Bereich von North Carolina zum Beispiel sind wir auf ganz andere Barbecue-Traditionen gestoßen. Das fängt schon mit den Zutaten an.
Nimm dem Ami seinen Grill weg und er wird unendlich traurig sein. Aber Grill und Barbecue, das ist bei weitem nicht dasselbe. Also auf zum Barbecue nach Rocky Mount, North Carolina. Martha Lamb vom Verkehrsbüro Nash County.
First you need a great big pig.
Du brauchst ein richtig großes Schwein, das zerlegst du und packst es auf den Grill. Vieles ist ein großes Geheimnis. Welches Holz fürs Feuer, wie machst du das Fleisch klein und welche Soße nimmst du? Wir schneiden das Fleisch nach dem Grillen in kleine Teilchen. Garzeit auf dem Grill etwa 8 Stunden und dabei nie den Deckel abnehmen.
Also es geht ums Schwein. Das wird nach dem Grillen mehr oder weniger klein gehäckselt, mit Soße übergossen und mit Beilagen versehen.
Das erste, was du mit Barbecue brauchst, ist Slaw.
Erstmal brauchst du Salat, Krautsalat und Hushpuppies. Das ist Brotteig aus Maismehl, der ausgebacken wird. Da packst du das Fleisch auf deinen Hushpuppie, dann den Salat drauf und ab in den Mund. Ultimative Südstaatenküche.
Natürlich ist das noch lange nicht alles. Weiteres muss auf dem Teller. Butterbohnen, Kichererbsen, Apfelmus und vor allem Süßkartoffeln.
Die Südstaatler hier schütten etwas Zucker drüber und ein paar Marshmallows und machen ein Soufflé draus. Klasse zum Barbecue.
Und das berühmte und mit Recht so unbekannte Rocky Mount kann sich beim Thema Süßkartoffel besonders glücklich schätzen, denn
hier ist das größte Süßkartoffelanbaugebiet der Welt. Die Süßkartoffel ist ein Geschenk Gottes. Sie ist schon süß, wenn du sie aus der Erde holst.
Fehlt nach einem 2900 Kalorien Barbecue eigentlich nur noch das Dessert.
Und zum Abschluss Bananenpudding. Ist der gut. Du nimmst Vanillewaffeln und Bananen und mischst und backst die Masse. Der ultimative Nachtisch.
Enjoy, wie der Amerikaner sagt.
Die meisten von uns werden das komplett nachvollziehen können. Nur die Nummer mit den überbackenen Marshmallows auf der Süßkartoffel, das ist schon Geschmackssache. Wie auch immer, der Ami feiert sein Land am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag. Da wird zugegeben auch mancher historische Konflikt etwas verklärt und die offizielle Feier mit der Parade hat auch immer was Pathetisches. Allerdings verstehen es die Menschen anschließend bei der großen Party auf der National Mall, der riesigen Parkanlage in der Hauptstadt Washington, wieder ganz entspannt und fröhlich zu feiern. Das mit Washington als Hauptstadt ist im Übrigen wieder eine ganz eigene amerikanische Geschichte. Die Sache mit den Hauptstädten verfolgt auch die Bundespolitik. Erste Hauptstadt war New York City, dann folgte von 1790 für 10 Jahre Philadelphia. In der Zwischenzeit war der erste Präsident George Washington auf der Suche nach einem ständigen Regierungssitz. Und dies führte quasi zur ersten Retortenstadt der Welt, dem District of Columbia. Die Stadt wurde dann nach ihrem Gründer und ersten Präsidenten benannt, Washington. Das DC hintendran steht für District of Columbia. Es ist ganz klar, dass die Hauptstadt heute auch das Zentrum der jährlichen Unabhängigkeitsfeiern ist.
Oh yes, man kann zur National Mall gehen, der Parkfläche in der Innenstadt, sich dort Konzerte anhören. Heute gibt's den ganzen Tag über Paraden, dann das offizielle Feiertagskonzert direkt vor dem Kapitol und das geht dann über ins Feuerwerk. Das dauert etwa eine halbe Stunde und ist gigantisch.
Theresa Bill Palsy, Vizepräsidentin des Tourismusamts Destination DC, ist stolz auf die Feierlichkeiten und ist stolz auf den Präsidenten. Bei Präsidents wird gefeiert und gegrillt. Und damit kommen wir dann auch zum angenehmen Teil des Feiertags. Zwei Dinge stehen da im Vordergrund: der Grill und das Feuerwerk.
there's fireworks in the evening. Then we have a big old firework display right behind our Philadelphia Museum of Art.
We have beautiful, beautiful fireworks displays.
And then with the grand kickoff of the fireworks, which is usually about a 30-minute firework display, it's absolutely magnificent.
We like to light stuff on fire and make it go pop.
Sarah bringt es auf den Punkt. Zünde das Zeug an und lass es knallen. Feuerwerk gehört zum 4. Juli dazu. Selbst kleine Städte und Gemeinden leisten sich an diesem Tag ein großes, buntes und knallendes Spektakel. Die Feuerwerke von New York und Chicago mögen die größten sein. Das von Washington ist sicher das längste. Aber wo habe ich mein schönstes Feuerwerk an einem 4. Juli gesehen? Das war direkt am Strand von Fort Myers in Florida. Tammy Hall von Lee County sagt,
auch wir haben ein großartiges Feuerwerk und es ist einfach herrlich, am Strand vom Golf von Mexiko oder am Caloosahatchee River zu sitzen und zuzusehen. Das Ganze bei klarem Himmel in einer tropischen Umgebung, unschlagbar.
Da kann man von hier aus noch grüßen und viel Spaß wünschen. Happy Independence Day and have a great party.